die Leute haben alle in ihrem Handy mit generative KI zu tun und sie kriegen es auf Knopfdruck, kostenlos, verfügbar, 24/7. Mit dieser Erwartung gehen sie in die Betriebe rein und sagen, warum müssen wir hier immer irgendwelche Tabelle ausfüllen, Formulare ausfüllen, Faxe verschicken, Dokumenten ausdrucken und irgendjemand zur Unterschrift freigeben, wenn KI heute so viel kann. Und das setzt ja die Führungsetagen unter Druck. Bis du von KI profitieren kannst, musst du investieren. Und zwar nicht in die KI-Technologie, nicht in irgendwelchen teuren Modellen oder was auch immer. Nee. Du musst dir deine Prozesse anschauen. Du musst deine Prozesse erst einmal auf den Stand prüfen. Sind sie immer noch heute relevant? Und sind sie in dieser Reihenfolge noch richtig? Wo sind die ganzen Medienbrüche?
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Und wir beschäftigen uns mal wieder mit einem Thema, das uns alle sowieso jeden Tag im Alltag über den Weg läuft, in der einen, in der anderen Form. Und ich glaube, wir sollten uns dem Ganzen mal wieder ein bisschen strukturiert zuwenden. Wir reden heute über KI und wir haben ein Gast hier, eine Gästin. Sie ist in meiner Beobachtung eine der Top-Stimmen zu dem Thema in Deutschland. Sie spricht auch über das Thema. Was hat das mit Unternehmenskultur zu tun? Was hat das mit Leadership-Prinzipien zu tun? Denn sie ist AI-Advisor für CEOs. Sie selbst war auch schon in verschiedenen Top-Management-Positionen unterwegs, bei der Telekom, auch im größeren Mittelstand bei Fiege. Sie ist Advisorin, habe ich gesagt, aber vor allen Dingen auch Autorin. Ich glaube, eine ganze Menge. Und was sie sonst noch alles so treibt und wie sie zu diesem Thema kam, wie lange sie schon sich mit AI beschäftigt, das erzählt sie uns am besten selbst. Wir haben Kenza Ai, Sie Abu hier. Und Kenza, ich freue mich ganz arg, dass du da bist. Ich mache die Tür auf und sage Hallo und herzlich willkommen.
Hi, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich dabei bin.
Kenza, wir haben eine Frage hier, die kriegst auch du, die ist die einzige geskriptete Frage, nämlich, wie bist du heute in den Tag gestartet?
Ganz gut, wie ich
Bist du überrascht?
Ja, genau, tatsächlich. Ich überlege, war es irgendwas Besonderes? So mit Kindern die Routine am Morgen, die Kinder wecken, fertig machen, zur Schule schicken und dann erst so meinen Morgensport gemacht und mich fertig gemacht und jetzt.
Ja, du sagst das so lapidar, bist du eine Morgensportlerin?
Ja, ich mache so 20 Minuten einfach so ein bisschen Bodengymnastik und Dehnen und ein bisschen Bauchmuskeln. Und das hilft mir, so die Energie am Morgen zu kriegen und dieses Aufwachen hinzubekommen. Und das mache ich seit vielen Jahren schon, bestimmt 25 Jahre. Ich habe mich daran gewöhnt, das ist eine Routine. Und deswegen, das ist für mich wichtig. Das ist meine Morgenroutine.
Ja, das ist eine super Morgenroutine. Und ich habe gerade wieder die Tage einen Podcast, da ging es eigentlich um ein anderes Thema. Da ging es auch darum, dass ja diese Willpower, dass die relativ schnell aufgebraucht ist. Die hält nicht lange. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass wir uns Routinen bauen, damit wir eben nicht mehr morgens verhandeln. Ja? Möchte ich das tun oder nicht? Ja,
ja, man sagt ja, glaube ich, 21 Tage hintereinander muss man irgendwas machen. Und dann ist es drin. Mhm. Aber die muss man durchziehen. Ne?
Dann gibt das Gehirn auf. Ja, vielleicht, wenn wir über AI reden und über, wie können wir das einbringen, vielleicht kommen wir da ja auch nochmal dran vorbei.
Ja,
vielleicht gibt es da ja auch so einen Hack, dass man sagt, wir müssen das einfach mal 3 Wochen am Stück jeden Tag machen. Vielleicht haben wir dann einen Zugang. Mal gucken. Kenza, ich würde ganz gerne für die Menschen, die dich nicht kennen, was wahrscheinlich die wenigeren sind. Du bist, ich habe es gesagt, wirklich in meiner Wahrnehmung zumindest eine der Top-Stimmen. Du hast dich vor nicht allzu langer Zeit auch dazu entschlossen, das Unternehmensfeld insofern zu verlassen, dass du jetzt selbstständig unterwegs bist als Advisorin. Magst du das mal ganz kurz skizzieren? In welcher Form berätst du, damit wir das gut verstehen?
Das ist tatsächlich auch eine spannende Frage. Also ich habe über 20 Jahre in Großkonzernen gearbeitet und sehr viel mit diesen Themen zu tun gehabt. Ne? So Tech-Transformation natürlich, irgendwann mal war es die agile Transformation, Design Thinking, also diese ganzen Wellen, Digitalisierung und auch das Thema KI sehr früh schon begleitet. Und in meiner letzten Rolle bei Fiege hatte ich ja die Gesamtverantwortung für alle Tech-Themen, ne? Daten, KI, IT natürlich auch im Betrieb und dann so ein Geschäftsbereich. Und ich habe gesehen, wie diese KI-Transformation gerade im Mittelstand so wahnsinnig wichtig ist und wie man dadurch ganz vieles an Grundlagenarbeit schaffen muss, ne? Und schon ein bisschen was verändern muss, ne? Damit man von der Technologie profitiert. Und zu der Zeit haben mich auch viele befreundete Unternehmen sozusagen kontaktiert, die gefragt haben, ach super, dass du das bei Fiege machst, kannst du uns mal erzählen oder ne, wir erzählen dir so ein bisschen, wo wir stehen und dann kannst du uns auch ein bisschen beraten oder sagen, wo sollen wir anfangen. Ne? Es ist oft dieses Gefühl der Überforderung, gerade für Unternehmen, die jetzt nicht Tech-Unternehmen sind, die Industrie oder produzierende Gewerbe, ne, also aus ein bisschen Tech-weit sind. Die hören von allen Seiten, ne? Man muss.
So, und die sagen ja, aber wie?
Okay, genau, wie ist die große Frage und wo fange ich überhaupt an? Ne? Das ist ja so viel, was man machen muss, dass man tatsächlich den Überblick verliert und das ist ja ganz normal. Ne? Es ist ja ein neues Thema, das ist nicht meine Komfortzone, ich kenne mich damit nicht aus, ich muss mich auf Aussagen von anderen verlassen, ne? Weil ich ja erst lernen muss, das selbst einzuschätzen und deswegen ist diese Orientierungslosigkeit am Anfang ein bisschen da. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, also der Bedarf ist wohl da und dieser Bedarf braucht jetzt auch eine Antwort und deswegen mache ich mich jetzt selbstständig und berate Unternehmen. Und mit wirklich dieses Ziel auf, deswegen sage ich auch so ein bisschen für CEOs oder für C-Level, denn ich möchte gerne auf dieser strategischen Ebene bleiben. Und Orientierung geben und ne, einfach so eine Art Sparring-Partner bei diesen Entscheidungen. Ne? Also diese Ebene, Geschäftsführungsebene, der Alltag besteht ja aus Entscheidungen.
Den ganzen Tag.
Man macht nichts anderes. Das ist ja die Aufgabe eines Geschäftsführers, ist entscheiden. Ne? Das heißt, die Teams sind hier diejenigen, die die Arbeit leisten, die operative Arbeit leisten. Und man geht von einem Termin zum nächsten und ne, unterhält sich mit einem Team. Sie haben ein Thema und sie brauchen von einem eine Entscheidung. So. Und bei Themen, die man selbst nicht beherrscht, diese Entscheidungen zu treffen, fällt ja auch wahnsinnig schwer und das frisst ja auch wahnsinnig viel Energie. Und da sage ich ja, okay, so da an der Seite zu sein und zu sagen, so, ich helfe dir mal, die Sachen zu sortieren und die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Gehen jetzt ganz viele Gedanken schon und Fragen in meinem Kopf auf, nämlich vielleicht mal eine erste, die schon ein bisschen Deep Dive ist, aber ich muss sie einfach an der Stelle schon mal raushauen. Was glaubst du, wo ist diese Umsetzungsüberforderung, wenn man das jetzt mal vielleicht so framen will, noch stärker? Auf Verantworterebene, also auf Management-Ebene oder in den Teams, die es ja letzten Endes abliefern müssen?
Das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage. Und weißt du was? Je länger ich in diesem Bereich arbeite, desto mehr glaube ich, dass die Überforderung auf Top-Ebene besteht.
Weil?
Weil der Plan noch nicht da ist. Der Druck, dass man als Geschäftsführer eine Antwort liefert oder als Chef generell und weiß, wie alles geht und weiß, wohin es geht, der ist riesengroß. Und bei diesem KI-Thema, es weiß keiner. Wir experimentieren alle. Ne? Mhm. Die Technologie jetzt zwar als Technologie, die gibt es seit 50 Jahren, sehr lange, aber in der Forschung, jetzt in der Adoption auf der Straße, in den Unternehmen, die gibt es ja erst seit ein paar Dekaden und jetzt wirklich in den Unternehmen seit vielleicht einer Dekade. So, und seit ChatGPT gibt, ist es jetzt jedermanns Sache und jeder Frau Sache, ne? Dass jeder das in der Handtasche hat und weiß oder hat ein anderes Bild von KI, was nicht mehr der Terminator ist.
Genau.
Was Konkreteres. Und jetzt passiert genau das. Die Leute haben alle in ihrem Handy mit generative KI zu tun und sie kriegen es auf Knopfdruck, kostenlos, verfügbar, 24/7. Mit dieser Erwartung gehen sie in die Betriebe rein und sagen, warum müssen wir hier immer irgendwelche Tabelle ausfüllen, Formulare ausfüllen, ja, Faxe verschicken, Dokumenten ausdrucken und irgendjemand zu Unterschrift freigeben, wenn KI heute so viel kann. Mhm. Und das setzt ja die Führungsetagen unter Druck. Mhm. Und im Narrativ, wenn man liest, worüber wir die ganze Zeit sprechen in der Branche, dann heißt es, okay, wir müssen ja die Belegschaft mitnehmen, wir müssen die Leute mitnehmen. Ich sage, ja, das ist richtig. Ich glaube inzwischen, das ist eher andersrum. Ja,
ich liebe es. Das ist so cool. Wir müssen das Management mitnehmen.
Ja, also die Belegschaft, klar, ich will es nicht komplett runterreden. Ja. Tatsächlich muss man schon einiges tun. Denn es geht ja auch oft um existenzielle Ängste. Ne? Viele Menschen, die eher Art Aufgaben haben, die repetitiv sind, die sagen, ne, das Potenzial für Automatisierung ist da sehr hoch und wenn ich das mache, dann bin ich meinen Job los. Diese Existenz muss man Ängste muss man ernst nehmen und darauf eine Antwort haben. Und dann gibt es der Aspekt, dass die Art und Weise, wie man arbeitet, ne, also wirklich dieser Alltag, bestimmte Prozesse, die auch verändert werden müssen. Ne, und das ist, ne, Veränderung ist unbequem, sage ich mal. Mhm. Deswegen, also ich will gar nicht sagen, ne, dieses, wir müssen die Belegschaft mitnehmen, dass es Quatsch ist. Das ist es nicht. Es gibt Sachen, die man tun muss, definitiv. Und ausbilden, Perspektiven zeigen und all das. Ne. Gleichzeitig, es ist nicht so, dass das Management das alles schon gecheckt hat und schon alles weiß und entspannt ist und er nur halt, ne, so als Coach dasteht für die Belegschaft. So ist es nicht. Die haben den größeren Bedarf aus meiner Sicht, weil von denen ja die Antworten verlangt werden. Das ist genau der Punkt. Ein Mitarbeiter kann da stehen und sagen, ja, okay, sag du mir mal, wie ich in Zukunft arbeiten werde. Sag du mir mal, welchen Job du mir in Zukunft anbietest und sag du mir mal, welche Fortbildung du jetzt für mich finanzierst, damit ich hinkomme. So, und die Führungskraft muss aber die ganzen Antworten haben. Und die müssen ja erst entwickelt werden. Das ist ja genau der Punkt. Die müssen noch entwickelt werden. Glaskugel hat keiner. Keiner kann sagen, wenn du mich fragst, welche Jobs in 5 Jahren gibt es noch, werde ich auch nicht beantworten können. Und jeder, der es beantwortet mit Sicherheit, ist einfach, ist ein Scharlatan.
Scharlatan, das ist Scharlatanerie, so. Ja.
Das heißt, wir sind alle in dieser Unsicherheit, Ungewissheit, wo wir uns der Antworten annähern müssen. Na, die müssen wir erst entwickeln. Wir müssen auch hier auch experimentieren, auch da und sagen, okay, so, das klingt gut, das klingt weniger gut. Und so eine Unsicherheit, da sind wir nicht gewöhnt im Umgang, sage ich mal, in Großunternehmen, die Beziehung zwischen Mitarbeitende und Chefs. Historisch ist es so, der Chef ist derjenige, der es am besten weiß. Und deswegen wird der Chef. Das ist immer, ne? Historisch wurde immer der beste Fachexperte zum Chef oder Chefin gemacht. Mhm. Und heute dreht sich das.
Ein Stück weit wird das ja immer noch so praktiziert auf einer bestimmten Ebene. Also es geht ja immer noch, also viele Unternehmen sind ja immer noch getragen von der inneren Überzeugung, oben wohnt die Antwort. Ja, und das ist jetzt ja logischerweise in dem Fall nicht mehr. Ja.
Nee, leider gar nicht.
Kannst du mal klingeln da oben.
Und das ist wirklich, inzwischen würde ich fast sagen, das ist eine gefährliche Überzeugung.
Hm. Absolut. Ja, also bin ich so ein bisschen in der Bredouille. Ich würde ganz gerne eigentlich noch mal ein Stück weit, wir parken das mal, weil wir kommen noch mal ganz klar an diese Stelle zurück. Aber ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen deinen Weg featuren, dass man auch versteht, wie lange du schon mit dem Thema unterwegs bist. Ja, weil wir sehen jetzt ja auch ganz viele, ohne das jetzt abwerten zu wollen, ich will nicht sagen Glücksritter, aber viele Menschen, die jetzt irgendwie KI sich vor ihren Job schreiben und dann guckt man mal so dahinter und sagt, okay, was ist da so? Wenn ich auf deinen Werdegang gucke, dann kamen diese Worte ja schon sehr früh, vielleicht nicht als die Worte vor. Du bist, glaube ich, Elektrotechnikerin, also hast Elektrotechnik studiert, Ingenieurin.
Genau, ich habe Elektrotechnik studiert und habe mich schon im Studium tatsächlich mit diesen Themen befasst und habe meine Abschlussarbeit in 2003, vor 23 Jahren, über Clustering-Algorithmen geschrieben. Mhm. Das ist eine Methode des Maschinenlernens, die heute immer noch verwendet wird, teilweise mit den gleichen Algorithmen, teilweise gibt es weitere Algorithmen, aber das ist genau der Punkt. Also ich habe das studiert und habe es aber gute 15 Jahre auf den Weg verloren oder aus dem Auge verloren, denn damals, als ich fertig war, 2003, das Thema war in der Wissenschaft. Das war noch nicht angekommen in der Industrie, in der Wirtschaft. Und da, ne, so habe ich eine Entscheidung für mich getroffen. Nee, ich möchte nicht nur forschen und in der Wissenschaft bleiben. Ich möchte in die Industrie gehen.
In die Anwendung auch.
In die Anwendung, genau. Deswegen habe ich in der Hardware-Entwicklung zuerst gearbeitet, dann später in der Software-Entwicklung. Und irgendwann im Jahr, ich glaube 2017 oder 2016, wurde viel über KI gesprochen. Damals war ich bei der Telekom und dann waren die ersten Use Cases sichtbar und da war so ein bisschen so eine Bewegung und da habe ich gedacht, Moment mal, ne, ich kenne mich
ja auch. Da klingelt was.
Genau, da klingelt was. Und dann habe ich so angefangen, wieder Bücher zu lesen, Paper zu lesen, um zu sehen, okay, wie hat sich die Technologie weiterentwickelt? Und ja, es gab ein paar Entwicklungen, aber eigentlich wahnsinnig viel auf Forschungsebene ist da nicht viel passiert. Ne? Was viel passiert ist, ist ja, es ist in die Anwendung angekommen. Und deswegen habe ich gesagt, ich verstehe auch was davon. Und so habe ich angefangen, mich auch zu involvieren in diesen Initiativen, die damals im Konzern gab. Und da hatten wir auch, ne, mit einer Handvoll Menschen eine AI-Community gegründet damals, wo wir versucht haben, die, ne, also alle Menschen im Konzern, die mit dem Thema zu tun haben oder die sich auch interessieren für das Thema. Das war ja das Spannende. Ne? Wir haben nicht gesagt, okay, du kommst in die AI-Community, wenn du schon AI-Experte bist, sondern okay, du interessierst dich für das Thema und willst was lernen, dann komm dazu und so. Da haben wir Formate organisiert und eine Roadshow und wir sind halt in verschiedenen Standorten gewesen und haben über das Thema gesprochen. Und irgendwann ist daraus ja auch so eine Organisation entstanden. Ne? Und so, das war halt der Anfang, diese KI-Transformation groß gesehen. Ne? Davor hat natürlich so verschiedene Abteilungen hier und da Sachen gebaut und auch, ne, erfolgreich mehrere Jahre. Also einer der in Österreich, glaube ich, war der erste Chatbot, Frag Magenta, vor vielen Jahren schon unterwegs. Also auf jeden Fall, so waren die Anfänge und das hat dann so viel Spaß gemacht, dass ich dann nur noch das Thema gemacht habe. Irgendwann war ich dann auch bei IBM und habe dann auch sehr nah an der Tech-Entwicklung sozusagen so ein bisschen miterleben dürfen, was da im Forschungs- und Maschinenraum passiert. Und dann haben wir die Lösungen auch in verschiedenen Industrien, also bei verschiedenen Kunden umgesetzt. Und das hat dann auch Spaß gemacht, also diese Bandbreite an Anwendungsfällen zu sehen in verschiedenen Industrien und zu sehen, was alles möglich ist. Ne? Obwohl viele oft sagen, ja, geht nicht, oder wegen Datenschutz oder wegen AI Act und so. Also da ist viel Skepsis.
Ja, Skepsis, sehr viel Skepsis und Zurückhaltung.
Aber die teile ich nicht in einem Bereich, also gerade die Skepsis gegen Regulierung, die teile ich null. Denn ja, die tatsächlich Leute, die seit Jahren im Thema arbeiten, finden Wege und die gibt es. Also es ist nicht finden Wege, dass man gegen das Gesetz agiert. Auf gar keinen Fall, ja. Aber man muss es ja differenziert betrachten. Wenn man im Manufacturing ist, ja, und man hat mit Maschinendaten zu tun, die sind ja nicht geschützt. Ne? Es sind Personen-Daten, die geschützt sind. Das heißt, man kann so viel machen, schon mit Maschinendaten, mit Sensorik. Ja, sich die Daten analysieren, anschauen, Insights daraus ableiten. Und auch bei personenbezogenen Daten gibt es Wege. Ne? Man kann Sachen anonymisieren, pseudonymisieren. Man kann das
aggregieren,
die Zustimmung einholen von der NutzerInnen. Ne? Also es ist, wie gesagt, also für mich ist es viel auch einfach mal Politik. Aber tatsächlich ist es viel möglich, wenn man möchte. So.
Ja. Wenn man dir so zuhört, dann merkt man ja, dass da vielleicht sogar ein Prinzip drunter liegt, nämlich dieses Community-Building, was du am Anfang gesagt hast, was bei der Telekom stattgefunden hat. Mit heute dem Abstand draufgeschaut, würdest du sagen, das ist vielleicht jetzt nicht ein Hack oder ein Rezept, aber das ist schon ein ganz guter Weg, wenn man sich auf den Weg machen möchte, Community-Strukturen anzubieten oder aufzubauen. Also ist das immer noch, würdest du sagen, ein probates Vorgehen zu sagen, versammel doch erstmal die Menschen, die sich interessieren, vielleicht eine Grundidee haben. Das ist ein guter erster initialer Weg.
Also das ist ein guter Weg, initial sicherlich, also es bringt viel Energie rein in die Organisation. Alleine reicht es aber nicht aus. Deswegen bin ich vorsichtig in der Formulierung. Mhm. Also aus meiner Sicht muss es hier zwei Bewegungen geben. Eine von oben nach unten und eine von unten nach oben. Mhm. Ne? Und erst wenn beide im gleichen Maße gibt, mit der gleichen Kraft und Stärke gibt, wird es erfolgreich sein. Das heißt, so eine Bewegung von unten, ne, die über Communities of Practice, wo Expertinnen zusammenkommen, die sich austauschen, ne, wo Wissen entfacht wird im Unternehmen, mhm. wo dadurch entsteht ja auch Kollaboration, mhm. unabhängig von Silos. Das ist ja das Gute über diese Communities of Practice, mhm. denn es sind ja in der Regel Mitarbeitende aus verschiedenen Abteilungen, gerade Großunternehmen, die in Silos organisiert sind, weil das ja einfach ein Ressource-Management-Thema ist. Ne? Also ein Silo mhm. ist ja per se nicht schlecht.
Nee, das ist eine Organisationsform erstmal, ja.
Ja, und wenn du mir da kurz einen Exkurs erlaubst, ja? Ich verliere den Faden nicht, mhm. aber Silo, woher kommt das ja? Aus der Agrikultur. Das ist ja nicht Samen, sondern das geerntete
Getreide
mhm. zu speichern mhm. und zu schützen. Ne? Mhm. Von Mäusen und von Witterung.
Ja, genau.
So, dafür wurden ja die Silos gebaut. Das heißt, der ursprüngliche Gedanke von einem Silo ist ja Ressourcen schützen. Mhm. Und in denen man sein eigenes Silo hat mit seinem Team, man schützt ja auch so ein bisschen die Ressourcen von außen. Ja.
Ich frage gerade, was die Maus ist in dem Bild. Aber gut, das ist
man darf es nur nicht zu viel übertreiben. Ne? Also dieser Schutz soll nicht darüber hinausgehen, dass man sagt, die arbeiten nur für mich. Mhm. Ne? Sondern sie arbeiten für das Ganze, für die Organisation. Genau. Ich glaube, wenn man so ein positives Verständnis von Silo hat, das ist nur eine Art und Weise, Ressourcen zu schützen und zu managen, mhm. dann verändert sich der Blick. Es ist gar nicht so negativ. Es ist unsere Perspektive drauf, die negativ ist. Jedenfalls zurück zu unserem Thema. Die Communities of Practice führen dazu, dass Leute aus verschiedenen Silos zusammenkommen, sich kennenlernen, Vertrauen lernen. Und danach entsteht selbstverständlich diese Kollaboration across Silos. Sachen, die man von oben nicht schafft, ja, über Incentive-Systeme und so super schwierig umzusetzen, schafft man aber über so eine Community.
Und genau eben nicht jetzt, wie es beispielsweise in der Matrix wäre, wo man das ja versucht, auch irgendwie miteinander zu verkreuzen. Und wenn wir ehrlich sind, hat es ja noch nie so richtig gut funktioniert oder sehr, sehr selten, ist ja komplex. Bei diesen Communities hingegen trage ich ja wieder ein bisschen von diesem Samen zurück in mein Silo. Das wäre ja die Idee. Also das heißt, ich begegne mir nicht nur in irgendeinem dritten Ort, wo wir als Community of Practice miteinander sprechen, sondern ich trage ja logischerweise auch in mir diese Erkenntnisse zurück und kann ja wiederum in meinem Silo dafür sorgen, dass diese Fähigkeiten und so weiter sich dort auch etablieren.
Absolut, absolut. Das ist ja ein Multiplikatoreffekt. Mhm. Das ist genau richtig. Und was ich vorhin meinte, der Top-Down Effekt. Die Unterstützung, der ist genauso wichtig, denn die müssen ja auch erlauben, dass die Menschen sich treffen. Mhm. Ja, diese Communities of Practice, ja, das ist vielleicht von der Belegschaft organisiert, ne, von Mitarbeitern für Mitarbeitern, aber der Freiraum, dass sie sich treffen dürfen, dass sie ein bisschen Budget haben, um, weiß ich nicht, Fortbildungsmaßnahmen zu zahlen oder irgendeinen Sprecher zu holen oder Catering, I don't know, oder Reisekosten. Ja, einen Raum zu buchen, auch innerhalb des Unternehmens muss man ja Raummiete bezahlen. Ja, das alles bedarf ja Ressourcen. So, und diese Ressourcen müssen jetzt zur Verfügung gestellt werden. Es ist ja so ein Empowerment der Community. Genau. Und das muss von oben kommen. Das werden die Mitarbeiter ja nicht selbst bringen können alles. Und das Verständnis in der Organisation, dass das etwas Positives ist für die Organisation und dass die Mitarbeiter sich da einbringen dürfen.
Und ich würde noch einen Schritt weiter gehen, Kenza, weil wir haben das Thema hier bei Good Work öfter, inwieweit sind wir ja fast schon am Thema Graswurzelbewegung, können die funktionieren und gegen das innere Nein von oben kann keine Graswurzelinitiative der Welt oder keine Community der Welt aufbauen. gehen? Wie soll das funktionieren? Also es braucht, wie du sagst, den Raum, das Empowerment. Und ich glaube, vielleicht sogar noch ein Stück mehr würde mich dein Blick interessieren, weil es gibt ja vielleicht auch so, ich überzeichne jetzt mal so eine Haltung, dass es so heißt, wo ist denn Tobias? Ach, der ist da wieder in seiner KI-Quatschrunde. Weißt du, dass man so sagt, ja, der darf da zwar hin, aber so richtig interessieren tut es mich nicht. Und es wird nicht wirklich...
Ja, so richtig Arbeit ist es nicht.
So richtig Arbeit ist es nicht. Der ist wieder dabei, seinen KI-Jungs und Mädels und quatscht ein bisschen. Die Frage ist ja auch, wie wichtig ist es, dass es nicht nur ein Empowerment geht im Sinne von, darfst du machen und hier ist Raum und Zeit, sondern auch, braucht es auch sowas wie ein Wingman, Wingwomen, Leute, die sich wirklich dahinter stellen oder davor stellen von prominenter Stelle, die als Mentoren sich oder als Botschafter dafür auch ausloben. Ja. Was ist da deine Beobachtung, deine Erfahrung auch?
Also ganz klar, Best Practice, es braucht einen Top-Management-Sponsor, der nicht nur für das Thema steht, sondern auch die Ressourcen zur Verfügung stellt und das Team schützt. Auch
schützt,
hier,
ja.
Ressourcen
ja.
schützen. Ne?
Ja.
Auch eine Community, die ist zwar interdisziplinär, ne? Und diese eine Person, wenn wir übertreiben, dann ist es der CEO, weil er ist der Einzige, der die Verantwortung für alle Silos hat. Der kann aber sich nicht um alles kümmern. Das heißt, er darf das gerne delegieren. Und dann ist es eine Person, damals war es bei uns der CIO, ne, der Sponsor war für die AI-Community. Mhm. Und er hat die Tätigkeiten der AI-Community auch gegenüber Top-Management verteidigt. Mhm. Ja, weil immer, wenn die Finanzer um die Ecke kamen und sagten, Moment mal, aber das kostet einen Haufen Geld, was kommt da raus, hat er das verteidigt. Und das muss auf der Ebene passieren.
Das kann ja nur da passieren, ja. Mhm.
Genau. Gleichzeitig muss man sagen, wenn man das gut organisiert, kann so eine Community auch Deliverables liefern. Ne? Mhm. Also deswegen sage ich ja auch, dass Top-Down mit einer Governance, mit sage ich mal, so eine minimale, jetzt nicht Strategie im Sinne von irgendwelchen Statuten schreiben und sich krasse Sachen vornehmen und so. Aber tatsächlich so ein paar Projekte sich vornehmen, ein paar Formate organisieren, von denen die ganze Organisation profitiert und die ganze Organisation erlebt, was diese Community ja auch macht und welche Wirkung sie hat. Das ist ja auch wichtig. Ja, und das muss ja auch organisiert werden. Also was wir diese AI-Roadshow, die wir damals hatten, die ist ja auch entstanden als eine Idee aus der Community. Aber das war ja auch eine große AI-Literacy-Kampagne an sich. Mhm. Ne? Also da haben wir so fast... HR-Arbeit geleistet.
Ja, wollte ich gerade sagen. Das war wirklich quasi irgendwie eine Art Weiterbildungsmaßnahme, ja, wenn du das sagst.
Mhm. Genau, und aus der Community heraus hatten wir dann natürlich in Zusammenarbeit mit der Personalabteilung wirklich ein Ausbildungsprogramm organisiert mit dem DFKI, wenn ich mich richtig erinnere, wo wir so Reskilling ein Format entwickelt haben. Ein Jahr lang durften Mitarbeiter sich ausbilden lassen innerhalb vom Konzern. Sie wurden weiterbezahlt, wurden freigestellt von ihrer Aufgabe, haben ein Jahr lang studieren dürfen, Data Science, und konnten sich danach in diesem Bereich weiterentwickeln. Das war auch eine Initiative, die durch die AI-Community vorangetrieben wurde. Wir haben Hackathons organisiert. Wir haben Design Sprints organisiert, ne, wo man auch wirklich Use Cases gebaut hat. Und das auch sehr partizipativ. Also wir haben die Belegschaft eingeladen, Ideen zu teilen, Ideen von Anwendungsfällen. Ne? Wo glaubt ihr, wo habt ihr repetitive Aufgaben, wo glaubt ihr, dass KI irgendwie das Problem lösen könnte? Wo sind die größten Pains? So, und wir haben diesen Ideen gesammelt, wir haben Voting gemacht. Ne? Auch die Mitarbeiter haben selbst gewotet, welche davon sie am sinnvollsten finden. Und du kannst schätzen, was eine davon war. Handybestellung über SAP.
ja gut, was den Menschen auf den Nägeln brennt.
Reisekostenabrechnung.
Ich kann es mir vorstellen.
Da sind die Sachen, die unterschätzt werden, die wahnsinnig viel Zeit fressen, die nicht produktiv sind, ne? Die wir, weil wir alle Admin-Ressourcen abbauen, ne? Da kommen die großen Beratungen rein und sagen, wie, du hast so viele Assistenten, alles abbauen oder nach Ungarn verlagern. Die Mitarbeiter machen das doch selbst.
Ja. Jetzt würde ich gerne mal ein bisschen lästern. Ich glaube, Auto konfigurieren war nicht dabei, weil ich glaube, das macht vielen
das
Spaß.
Stimmt,
was Dienstwagen.
Das war nicht dabei tatsächlich.
Ach.
Auf jeden Fall, das sind die Sachen, die am Ende jeder macht, die aber wahnsinnig viel Zeit fressen. und die Produktivität verringert. Ja. Das ist genau der Punkt. Nur, das wird ja nie auditiert. Ne? Die eine FTE, die Assistenz macht, die ist ganz, ganz eindeutig in den Büchern, Transparenz. Nur diese Person, sie bestellt am Tag vielleicht durchschnittlich 10 Handys. Sie kennt alle ihre Knöpfe in SAP. Die macht eine Handybestellung in 30 Sekunden. Ein Mitarbeiter, der das einmal in 3 Jahren macht, braucht dafür 2 Stunden. Und er hat andere Mitarbeiter auch noch belästigt, weil er sie anruft und sagt, du, pass auf, du hast doch letzten Monat das Handy bestellt. Wie hast du es gemacht? So, am Ende hast du bestimmt eine halbe FTE, hochbezahlte Ingenieure, für diese Handybestellung. Ach, egal, anderes Thema.
So, und aber spannend.
Diese Use Cases haben wir dann gebaut. Ne? Wir haben uns hingesetzt, auch interdisziplinär, eine Woche lang. Und wir haben so von Design bis Prototypen diese Prozesse halt automatisiert oder Assistenten gebaut, damit das vereinfacht wird für die Mitarbeitenden, die diesen Prozess durchführen wird. Und das, da sieht die Organisation wieder, was die AI-Community bringt. Das meine ich, ne? Weil dann sagt keiner mehr, das ist die Quatschrunde, sondern da sind daraus sehr konkrete Anwendungsfälle entstanden und die alle erlebt haben und davon profitiert haben. Und das ist das Wichtige.
Ist schon spannend, gell? Wenn wir heute auf die Zeit gucken mit Vibe-Coding und so, wäre das wahrscheinlich kein Hackathon mehr. Das hätte man wahrscheinlich relativ schnell gelöst. Aber dafür, das Grundproblem bleibt ja gleich. Und ich würde gerne noch mal ein bisschen, bevor wir da noch mal ganz tief in das Arbeitskulturthema eintauchen, noch mal ein bisschen bei deinem Weg bleiben. Also wir haben jetzt einen sehr, sehr, glaube ich, plastischen Eindruck davon, wie du auch das Thema getrieben hast. Das waren ja vor allen Dingen jetzt Stationen bei der Deutschen Telekom oder Erfahrung. Du bist dann was dann bei IBM und bist dann zu viel Logistik gegangen. Ist ja wieder eine ganz andere Branche, ganz anderes Unternehmen. Eher, ist das schon Konzernstrukturen oder würdest du sagen größerer Mittelstand? Wie kann man so an der Grenze?
Je nachdem, wen man fragt.
Ich frage dich, Kenza.
Ja, das ist ja auch so super, super spannend.
Aber also, so mal, an der Grenze, ja, wir merken auf, schon.
Auf. Ja, das ist und das ist ja genau das Spannende im Mittelstand, finde ich. Ja, wir nennen die alle Mittelstand. Viel gemacht, sondern 2 Milliarden Umsatz und hat 23.000 Mitarbeiter.
Ja.
So, Mittelstand ist laut Definition bis 500 Mitarbeiter. Definitiv beyond. Das sind die meisten Familienunternehmen in Deutschland oder die meisten Mittelständler. Das heißt, Konzernstrukturen möchte man natürlich nicht sagen. Ne?
Ja, das will man nicht sein.
Das möchte man nicht sein. Bei 23.000 Mitarbeitern kannst du dir vorstellen, dass du natürlich Strukturen und Hierarchien brauchst und Silos brauchst, sonst funktioniert das nicht. Du musst ja letztendlich diese Menge an Menschen organisieren und managen. Und deswegen brauchst du natürlich vernünftige Strukturen und die waren vorhanden. Nur, dass es trotzdem eine andere Kultur ist.
Ja.
Ne? Die viel.
Was hat dich daran gereizt? So wirklich
Ja, genau das.
Genau das.
Also tatsächlich, dass es was anderes ist, dass es eine andere Größe ist, die genau. Also mein allererster Job war in einem Startup. Wir waren zu 6, als ich angefangen hatte und als ich ging, waren wir 30 Leute. Ja. Das heißt, sehr kleine Unternehmen hatte ich erlebt, meine allererste Berufserfahrung. Dann hatte ich sehr
genau
große
Gegenteil.
Unternehmen, genau das Gegenteil. Dann wieder DAX und auch IBM ist ja amerikanisch börsennotiert. Und dann dachte ich, diese Zwischengröße, wo man schon Strukturen hat, etabliert ist, auch eine gewisse Größe hat und gleichzeitig eine familiäre Kultur und schnelle Wege zur Entscheidung. Und auch, was mich daran gereizt hat, ist ja, dass es nicht Tech-Branche ist, sondern eine andere Branche, die jetzt auch diese Tech-Transformation braucht. So, und klar, die Logistik, kann man sagen, ist keine Tech-Branche. Auf der anderen Seite, ohne
natürlich.
IT funktioniert keine Logistik. Ja? Und das ist ja auch genau das Spannende, diese Shift im Mindset. Ne? Es ist nicht mehr so, dass nur Menschen die Pakete packen. du hast heute eine hybride Welt. Ne? Also wir hatten Lagerhäuser, wo natürlich viele Menschen gepackt haben und bestimmte Prozesse, die am besten doch noch manuell funktionieren, gerade Retoure, das ist immer noch ein sehr manueller Prozess. Bestimmte Sachen kann man davon automatisieren, aber es wird immer noch sehr, sehr manuell gemacht. Und dann andere Lagerhäuser, wo es voll automatisiert war.
Also das ganze Picking und so.
Genau. Von Wareneingang, Kommissionierung, Warenausgang, hochautomatisiert. Also, und in diese hybride Welt bewegst du dich, je nach Produkte, je nach Prozess, wie gesagt, je nach auch Regulierung, Branche, was auch immer. Und das fand ich halt spannend, in diese Komplexität trotzdem, sage ich mal, eine einheitliche Architektur zu haben, IT-Architektur jetzt, eine Datenplattform zu bauen, die diese Komplexität auch navigieren kann, ne? Von super alten Systemen, so Legacy-Systeme, die mit modernen Architekturen überhaupt nicht umgehen können, bis hochmodernen Systemen, die API-basiert sind, die, mit denen man alles machen kann. Und du kannst ja nicht kommen und sagen, nee, wir machen jetzt alles neu. Das geht ja auch nicht. Da läuft ja Betrieb darüber. Und da sind ja auch stabile und robuste Systeme. Ne? Also Legacy-Systeme sind ja nicht per se schlecht, haben auch ihre Vorteile. Und die Kunst ist natürlich beides.
Ne? Zusammenzubringen.
Zusammenzubringen, beides zu bedienen. Und dann hast du halt diese Layer drüber. Ein Tech-Layer sozusagen, der beides bedienen kann, damit du in die Lage versetzt wirst, auch datengetriebene Geschäftsmodelle irgendwann mal zu entwickeln. Ne?
Das ist ein spannender Punkt, aber machen wir auch noch mal Knoten ins Taschentuch. Erst aber noch mal die Frage, welche ganz anderen Fragen stellt man sich in so einem dann doch vielleicht eher familiengeführten Unternehmen gegenüber einem DAX-Konzern? Was würdest du sagen, sind die fundamental anderen Fragen, die sich in Bezug auf Tech und KI gestellt werden?
Also in börsennotierten Unternehmen kommt ja auch viel Druck von oben und von außen. Ja, also oben meine ich jetzt Aufsichtsrat, von außen Analysten, ne? Weil der Aktienkurs wackelt ja mit jeder Pressemitteilung, sage ich mal. So, und die wollen natürlich ja auch wissen, was macht ihr zum Thema KI? Ne? Ich meine, es ist bei allen angekommen, das ist ja eine Grundlagentechnologie. Das ist jetzt nichts mehr, wo du sagst, nee, für uns ist es nicht relevant, sondern jeder muss sich damit auseinandersetzen. Und die Frage wird ja gestellt, ne? So, wie beeinflusst KI euer Business und was macht ihr dafür und was tut ihr dagegen und wie stellt ihr euch auf? Und das heißt, da kann sich ein Vorstand nicht wehren, sich mit dem Thema auseinandersetzen. Er muss Antworten liefern und irgendwann nimmt er sich doch die Zeit und baut den Masterplan, sage ich mal, und startet das alles. In einem Familienunternehmen muss das ja fast von den Inhabern kommen. Und da ist die Frage, wir wollen eine Tech-Transformation, weil wir überzeugt sind, dass es für uns relevant ist. Das muss von oben kommen, wie gesagt. Ne? Das war bei Fiege der Fall. Ob das überall der Fall ist, kann ich nicht sagen. Ich vermute, in einigen Unternehmen ist es immer noch nicht so, dass man sagt, nee, wir haben ein analoges Geschäft, das hat mit uns nichts zu tun. Höre ich teilweise immer noch. Also es ist immer weniger zum Glück, aber das ist auch der Fall. Und alles dazwischen, ja, ist das Spannende, ne? Wo einige sagen, ja, okay, wir sollten schon damit auseinandersetzen, aber irgendwie, ne, diese Überforderung, die wir am Anfang besprochen haben, wo starten wir überhaupt? Wie viel kostet der Spaß? Und da hört es auf, Spaß zu machen.
Dann wird die Geschichte unschön.
Dann wird die Geschichte unschön. Denn, und das ist ja, ich sage ja, ich arbeite gerne mit Leuten zusammen, die brutale Ehrlichkeit vertragen können. Ja, ich verschönere nichts. Bis du von KI profitieren kannst, musst du investieren. Und zwar nicht in die KI-Technologie, nicht in irgendwelchen teuren Modellen oder was auch immer. Nee. Du musst dir deine Prozesse anschauen. Du musst deine Prozesse erst einmal auf den Stand prüfen. Sind sie immer noch heute relevant und sind sie in dieser Reihenfolge noch richtig? Wo sind die ganzen Medienbrüche? Mhm. Die erstmal ausräumen, aus dem Weg räumen. Du musst deine Prozesse optimieren. Erst dann können wir über Automatisierung sprechen. Dann brauchst du diese Technologie Grundlagen, ne? Das, was ich vorher erwähnt habe. Du hast Legacy-Systeme, du hast API-moderne Systeme. Mhm. Du brauchst eine Tech-Layer darüber, die das handeln kann. Dann brauchst du eine Data-Layer darüber. Du musst eine Einigung im Unternehmen darüber finden, wie sammeln wir unsere Daten, wie verstehen wir unsere Daten, wenn wir irgendwo in einem Feld sagen,
genau. Mhm.
Kundennamen, welchen Namen steht da drin? Wenn wir sagen Kundenadresse, welche Adresse steht da drin? Mhm. Ja, wie ermitteln wir diesen ganzen Sachen? Und da muss eine Einigung in der gesamten Organisation stattfinden. Alle Mitarbeiter, die Daten in Systeme pflegen, müssen darüber bewusst werden, dass sie die Datenqualität beeinflussen, wenn sie jeden Tag irgendwas eintippen in Systeme. Ja? Und dann hat man eine Grundlage, mit der man anfängt zu probieren. Und ich sage jetzt hier auch nicht, du musst sofort 10 ne, DatenwissenschaftlerInnen einstellen und weiß ich nicht, und Machine Learning Engineers, das wirst du dir eh nicht leisten, die wirst du eh nicht finden. Fang mal mit 1, 2, vielleicht kannst du ein paar Leute bei dir, die schon ne, affin sind, umschulen und fangt mal zu experimentieren. Und dann lernt ihr aus diesem Prozess und das wird 2, 3 Jahre dauern, ja, bis ihr die ersten Früchte seht. Das wird nicht sofort passieren. Und das in diese Klarheit ist halt schwer zu akzeptieren.
Ja, alles, weil das ne? ist erstmal, es ist eine traurige Geschichte, Kenza, weil das, natürlich, und da kommen wir jetzt mal in dein aktuelles Feld, was du ja jetzt auch erlebst als Beraterin oder als Advisorin. Es ist ja ganz viel Wunderglaube auch da draußen. Also, dass die Menschen denken, wann passiert jetzt auch in unserem Unternehmen das KI-Wunder? Ja, wann drücken wir auf den berühmten Knopf und alles wird seamless, ganz problemlos, schwuppiwuppi automatisiert und von selbst. Wie viel Wunderglauben steckt noch in den deutschen Unternehmen? Also ist das so eine Stimmung?
99%. Ist wirklich so. Oh. Weil diese Wunder, das haben sie sich nicht ausgedacht. Wenn du dir die ganzen Marketing-Pamphleten anschaust.
Ja, es wird suggeriert.
Ja, kaufe unser Tool, spaß 20%. Kaufe unsere Lösung, dann hast du direkt die Produktivität um x% verdoppelt. Wir garantieren dir, innerhalb eines Jahres kriegst du so viel hoch und so viel hoch. Und ich sage, weißt du, jeder Idiot kann dir Geld sparen. Ich sage, du, das ist einfach. Ich gehe in dein Unternehmen rein und sage, so viele Assistenten hast,
zack, raus.
Zack, raus. So viele Maschinen hast, zack, raus. So viele Stühle hast, raus. Geld sparen ist nicht schwierig. Geld sparen, ohne die Qualität zu verschlechtern, ohne die Kundenzufriedenheit kaputt zu machen, ohne die Loyalität der Kunden, der Mitarbeitenden kaputt zu machen, ohne die Stimmung im Unternehmen kaputt zu machen. Das ist die Kunst.
Ich war 15 Jahre bei der Deutschen Lufthansa, sogar 16, und da gab es mal eine Zeit lang das Motto, sparen, ohne dass es der Kunde merkt. Ich spoiler mal kurz, hat nicht so schön geklappt. Ja, weil natürlich kriegen die Kunden das mit, wenn du anfängst, auf Kurzstrecken auch den Getränkeservice einzustellen. Das bekommen die mit. Ja. Aber das finde ich sehr spannend, was du sagst. Sparen ist nicht schwer. Nur such, dass du bei Qualität...
Genau. Ja. Genau. Das ist genau der Punkt. Und deswegen ne, hier nur das Appell, glaubt bitte niemand, der euch irgendein Sparnis garantiert, bevor er den Zustand im Unternehmen gut kennt.
Absolut.
Man muss ein Unternehmen verstehen. Man muss verstehen, wie dieses Unternehmen funktioniert. Ja? Wie die Leute ticken, wie die Prozesse sind, damit man eine Aussage darüber treffen kann, was ist hier realistisch. Das heißt, so eine 0815-Nummer. Ne? Wir haben ein Produkt, das ist schon fertig. Und Plug and Play, das gibt's nicht.
Danke, dass du das hier nochmal so klar sagst, weil das, glaube ich, ist ganz viel. Und im Moment, da würde ich auch nochmal so verweilen, man kann ja zweiseitig auf das Thema KI, was ja sowieso auch schon viel zu abstrakt ist, schauen. Man kann ja sagen, sehe ich es als Tool, als Basistechnologie, die mir die Arbeit effizienter, einfacher und unterm Strich kostengünstiger und bequemer macht, also als Tool, ja, oder als Basistechnologie, oder sehe ich es auch als Modell, selbst mein Geschäftsmodell anzupassen. Wenn du jetzt in die Unternehmen reingehst, bei den Tech-Unternehmen hätte ich Fantasien, die sind da wahrscheinlich schneller dabei, aber vielleicht jetzt auch mal in den Unternehmen, die nicht selbst technologieorientiert sind. Wie viele davon erkennen wirklich auch das Potenzial, eigene Geschäftsmodelle mithilfe von KI zu bauen? Oder würdest du sagen, im Moment sind alle noch eher dabei, das als Produktivitätsbooster zu sehen?
Letzteres. Hm. Und aus meiner Sicht auch der sinnvollere Weg. Denn du wirst keine neue datenbasierte Geschäftsmodelle bauen, wenn du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast. Das ist the cherry on the cake. Ja, ja. Erstmal build the cake. Also, das finde ich auch immer spannend. Ne? Tatsächlich habe ich solche auch Gespräche, wie wollen neue Geschäftsmodelle, sagen ja, okay, wie sieht eure Infrastruktur aus? Habt ihr Daten, ne? So Self-Service, schon Datenkatalog und die gucken mich alle mit großen Augen. Ich sage, wie willst du jetzt ein datenbasiertes Geschäftsmodell bauen, wenn du noch nicht mal die Datengrundlage hast? Mhm. Ja, man kann neue Geschäftsmodelle bauen, generell, dass man neue Produkte, ne, Produkte innoviert. Das geht immer. Aber datenbasierte Geschäftsmodelle, ne, wir reden jetzt hier spezifisch ne, über dieses Thema, wo ich ja eher die Expertise habe, ne, datenbasiert. Und da sage ich, ohne dass die Daten da sind, die Grundlage da sind, die Infrastruktur, dass du das auf Knopfdruck Auswertungen machst und Visualisierungen und Insights generierst aus deinen Daten, die direkt auf Produktivsysteme zugreifen können und Live-Daten aggregieren können. Und du hast schon prätrainierte Modelle, ne, nach deiner Art und Weise Business zu machen, wirst du keine neue datenbasierte Geschäftsmodelle haben. Das heißt, zwangsläufig musst du bei den Grundlagen anfangen. Und wenn du bei den Grundlagen anfängst und bei deinen Prozessen anfängst und Wertschöpfungsprozessen anfängst, wirst du einen Produktivitätsgewinn sehen. Mhm. Deswegen sage ich, der Fokus jetzt auf Produktivität ist gar nicht so schlecht. Ja? Mhm. Mhm. Er ist nur mit Vorsicht zu genießen, wenn man nur an Sparen denkt, ne? Was wir gerade besprochen haben. Achtung, Achtung, Sparen ist einfach, Sparen ohne Wert kaputt zu machen, ist schwierig. Ja. Deswegen aufpassen, ne, mit diesem Fokus auf Produktivität. Und der beste Weg ist ja, die Wertschöpfungsprozesse sich anzuschauen.
Wert eigentlich auch natürlich in der Möglichkeit, die die Technologie bietet, aber vor allen Dingen auch in der Disziplin und der Hausaufgabe, die wir gemacht haben, endlich mal unsere Prozesse richtig anzuschauen, oder? Also da ist doch dann eigentlich der richtige Hebel drin.
Absolut, das war immer so. Das ist aber aufwendig und da hat keiner Bock drauf.
Das ist Lateinvokabeln lernen,
weil
oder?
Weil es ist aufwendig. Ja, ich weiß nicht, ob ich den Fokus so auf Prozesse habe, weil ich Prozesse liebe, aber nee, ich habe tatsächlich in Modellierung, ich hatte so einen Modellierungskurs in der Uni und da ging es ja darum, Prozesse zu modellieren, sprich ne, so diese ne, Prozesse von Anfang bis Ende zu designen. Irgendwann haben wir auch Automaten programmiert, ne, so mit Siemens Roboterarme, kann ich mich noch erinnern, in der Uni. Das war eine meiner Lieblingsfächer, fand ich total spannend. Und weißt du, was unser Professor da immer gesagt hat? A fool with a tool is still a fool. Das war wirklich sein Mantra. Und das begleitet mich jetzt seit über 20 Jahren. Es ist immer noch so. Du kannst ein Tool nutzen. Du wirst daraus nicht schlauer, wenn der Prozess darunter eine Katastrophe ist, ein Chaos ist.
Ja? Absolut.
Ein Tool diese
Aussage
genau
lebe ich
weißt,
auch.
Was du tust. Und das, was du tust, ist ein Prozess. Alles, was wir machen, ist ein Prozess. Ne, es sind ja Reihenfolge an Aktivitäten. Das ist ein Prozess. Also Prozess, finde ich, ist irgendwie auch negativ belegt.
Total, das ist so nerdig und langweilig und trocken für viele.
Inflexibel. Ne, viele, wenn die denken, ja, wenn wir jetzt Prozesse designen, das ist inflexibel. Und ich sage, nee, ein Prozess kann ja auch dynamisch sein. Und natürlich wird sich ein Prozess weiterentwickeln. Es ist natürlich aufwendig, das gebe ich schon zu. Diese Modellierung immer weiter zu aktualisieren, wenn der Prozess sich verändert. Das ist das, was nicht passiert. In der Regel hast du ja irgendwann, wenn du was Neues einführst, eine Prozessmodellierung, da wird der Prozess beschrieben und dann in die Schublade gesteckt. 20 Jahre lang später hat das, was die Leute tun, nichts mit dem ursprünglichen
nichts mehr
zu tun. Und dieser Aufwand aber, diese Prozesse zu aktualisieren, das ist sehr hoch. Da bin ich absolut einverstanden. Darunter habe ich auch gelitten. Also jedes Mal, wenn wir bei der Telekom eine neue Netzinfrastruktur einführen wollten, mussten wir die Prozesse neu modellieren. Das ist ja ganz klar. Und weil ne, du musst ja gerade, wenn du auch mit Maschinen zu tun hast ne, und mehreren Maschinen der Reihenfolge, der Prozess muss sauber definiert sein. Sonst Sonst ist Chaos.
Ja, ja, und auch sonst noch ist
mit
schwierig.
Maschinen und Menschen. Deswegen, das müssen wir schon tun. Das hat immer jahrelang gedauert, bis man diese, also Monate, jahrelang ist jetzt übertrieben, aber monatelang, ne, die Prozesse neu zu modellieren, bis du die neue Architektur umgesetzt hast oder umsetzen konntest und live bringen konntest. So, es muss jetzt nicht überall mit diesem Aufwand gemacht werden. In der Wertschöpfung aber würde ich schon empfehlen. Mhm. Ne? Also man hat ja viele Prozesse im Unternehmen, welche die wertschöpfungsnah sind, die müssen schon regelmäßig überprüft werden, weil das ist da, wo die Wertschöpfung liegt. Wenn du da Effizienzen hebst, hat es einen riesen Impact auf deine, auf deine Zahlen.
Ist ja eigentlich naheliegend und so. Und trotzdem.
Genau, also das ist der eine Teil und der andere Teil in der Verwaltung. Da kommen wir wieder zu der Produktivität, die sich jetzt alle erhoffen aus den alltäglichen Aktivitäten, die die Belegschaft macht. Mhm. Ja? Also ich teile auch deswegen die Unternehmen in diese zwei Säulen, dass ich sage, eine ist Wertschöpfung, Produktion und das andere ist die Verwaltung. Ne? Also die Aufgaben, die die Mitarbeitenden machen, die ihnen wahnsinnig viel Zeit fressen, ne? Wie iPhone bestellen oder eine Reisekostenabrechnung, das zu automatisieren, das führt dazu, dass sie produktiver werden.
Jetzt kommen wir wieder mal zurück zu dem, was wir eingangs ja schon früh besprochen haben, nämlich das Thema, was bedeutet das für Leadership? Was würdest du sagen, sind neben den eingangs schon erwähnten Hürden oder Herausforderungen so die größten Schwierigkeiten? Wir haben einmal das Thema, diese fast schon Ohnmacht vor, was soll ich denn entscheiden, wie soll ich denn anfangen, wie soll ich das denn umsetzen, also so, wo beginne ich überhaupt, bis hin zu diesen Prozessanalysen, was sind sonst noch Dinge, die in den Unternehmen wirklich im Weg stehen, gelungen in dieses Thema digitale oder auch KI-Transformation einzusteigen? Was würdest du sagen? Was ist, was beobachtest du da vielleicht auch von den Einstellungen her? Ich will gar nicht dieses Wort Mindset allzu stark in den Mund nehmen, aber wahrscheinlich kommen wir in diese Richtung.
Also wir haben ja am Anfang das Thema Leadership angesprochen. Ne? Mhm. Es ist, je nachdem, welche Affinität die Menschen zum Thema haben, werden sie eher dafür sein, das zu unterstützen, zu pushen, ne? Ressourcen dafür zur Verfügung zu stellen, weil sie ja auch das Thema ein bisschen besser einschätzen können und Entscheidungen treffen können in dem Zusammenhang. Wenn du dich mit einem Thema Null auskennst, hast du ja auch kein Urteilvermögen in dem Zusammenhang. Und deswegen fällt es dir ja auch schwer, Sachen einzuschätzen, die deine Teams dann gerne mit dir besprechen wollen oder deine Meinung haben wollen oder deine Entscheidung. So, und wenn du nicht entscheiden kannst, das ist ja, das bringt dich in eine schwache Position. Du musst ja jedes Mal, ne, wenn du sagst, ja, okay, wir müssen uns mit KI auseinandersetzen, aber ganz ehrlich, Leute, ich habe davon keine Ahnung. Ja, keine weiß es, keine kann mir sagen, wie viel das kostet, aber ich nehme mir vor, also ich rede ja fast im Optimalfall, ne, dass ich sage, ich als Chefin stelle mich dahin und sage, ich habe davon keine Ahnung. Ich nehme mir mal, weiß ich nicht, 100.000 Euro Budget vor. Das ist das, was ich mir leisten kann in diesem Jahr. Ja, wer kennt sich intern aus? Wen können wir vielleicht von extern uns holen? Und sei es ein Austausch mit anderen Unternehmen. Ne? Man muss ja vielleicht nicht immer direkt mit Beratern zusammenarbeiten. Hilft, aber wenn man sich das nicht leisten kann, nicht will, was auch immer, anderen Communities, Ökosystem finden. Und dann, so, macht mal einen Plan und dann lass uns mal drüber sprechen. Und wenn sie kommen und sagen, so, das ist unser Plan und dann muss man sagen, klingt gut, ich kann es nicht bewerten, ich vertraue euch, ja, dieses Geld, was ich mir leisten kann, sage ich mal, kann ich gedanklich schon abhaken. Das war jetzt nur ein Investment, wagendes Kapital. Ob ich das Geld sehe oder nicht, werde ich nicht in den Büchern sehen. Aber Veränderung in der Organisation, Energie, ne, so eine Offenheit, eine neue Kultur schaffen, das ist definitiv da. Das hat einen Wert, er ist nur qualitativ, vielleicht nicht quantitativ. Ne? Kultur zu messen ist ja auch wahnsinnig schwierig. Und Kultur zu bewerten, positive Kultur in Euro zu übersetzen, ist schwierig.
Ja, vor allen Dingen, ich kann ja auch gar nicht 100% abgrenzen, ja, welcher Effekt ist auf was zurückzuführen. Ja? Also es ist ja eben nicht, ich drücke auf das Knöpfchen und dann geht diese Glühbirne bei dem Mitarbeitenden ABC an. Ja?
Das ist ein absolut wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst. Nichts ist monokausal.
Ja. Ja, schon mal gar nicht KI.
Und gerade weil wir darüber sprechen, ne, wir haben ja schon die Abteilungen, wenn man so zugehört hat, wir haben Finanzen gesprochen, wir haben über HR gesprochen, wir haben über Produktion gesprochen, und wir haben über Verwaltung gesprochen.
Genau.
Man sieht schon, es betrifft die gesamte Organisation. Das heißt, wenn ich anfange, einen Prozess zu verändern, der hat ja Schnittstellen zu allen.
Zu allem.
So. Dass ich da auch noch verfolgen kann. Ich habe in diesen Prozess 50.000 Euro investiert und am Ende haben wir x.000 Euro gespart. Welches davon jetzt aus dieser KI-Initiative gab oder welches davon, weil HR sowieso vorhatte, irgendwas zu verbessern oder weil in der Produktion eine neue Maschine vor 2 Jahren gekauft wurde, die jetzt dazu führt, dass der Prozess schneller läuft oder.
Stichwort HR, ist das eine Aufgabe, die du vornehmlich bei HR auch siehst, die Menschen zu... ja, Upskilling, Reskilling, wie du es auch immer nennst, Weiterbildungsangebote in die Organisation reinzutragen, ist das eine HR-Aufgabe oder würdest du sagen, das ist eigentlich so eine Art Grundanforderung, die quasi auch in jede Leadership-Rolle reingetragen werden muss, damit wirklich auch jeder einzelne Mitarbeiter, jede einzelne Mitarbeiterin diese Chance hat. Also wer ist da sozusagen verantwortlich oder wer wäre da der richtige Adressat, das zu ermöglichen?
Also die flapsige Antwort ist, egal wer, Hauptsache der ist bekannt.
Ja, nee, stimmt.
Ist ja wirklich so. Oft diskutieren die Unternehmen auch sehr lange, auch das Thema habe ich in einigen, mit Rollen und Verantwortlichkeiten, wer ist dafür verantwortlich und weil sie nicht klarkommen, lassen sie das offen. Schlimmste Fehler. Ne? Das kann von mir aus auch der Chief Compliance Officer diese Aufgabe übernehmen, aber es muss klar sein. Er weiß, ich habe den Hut auf für die Weiterbildung der Mitarbeitenden in der Organisation und alle wissen, das ist derjenige welche. So, dass wenn sie was haben, gehen sie zu ihm und sagen, hey, wir haben eine Idee, kannst du mal. So, die Kompetenz wird nicht beim Chief Compliance Officer liegen, die liegt eher in der Personalabteilung. Deswegen hätte ich gesagt, da ist sie besser aufgehoben, weil die Personalabteilung ja die Aufgabe hat, die Organisation in die Zukunft zu entwickeln. Was auch immer das bedeutet. Ne? Mal ist es Agile, mal ist es Design Thinking, mal ist es Digitalisierung und jetzt ist es KI und morgen wird es Quantum Computing sein. Ja? Sie kennen aber ihren Job. Ne? Mhm. Das ist ja deren Aufgabe, die Formate zu schaffen, das Framework zu schaffen, die Führungskräfte auch auszubilden, da sie über diese Themen mit ihrer Belegschaft sprechen, die Formate einzukaufen, auszuwählen. Natürlich werden sie auch andere Fachkompetenzen brauchen, wo sie mit der IT, mit dem Datenteam, mit dem AI-Team, mit wem auch immer. Klar, das ist ja ein Austausch, weil die inhaltliche, der Content, da werden sie weniger urteilen können, was gut ist, was schlecht ist. Aber der Framework, das ist ja genau die Hauptaufgabe.
Also das heißt, sie werden selbst ihr bester Kunde werden müssen, oder?
Klar, auch die wollen lernen, ne, was ist mit KI und wie sie das auch in ihrer Personalarbeit nutzen können. Und ich meine, eine der größten Use Cases, die man hört, ist ja im Recruiting-Bereich. Ja, das ist ja eine Aufgabe der Personalabteilung. Und wenn die KI nutzen, dann sollten sie im besten Fall ja auch ein bisschen mehr verstehen, wie diese Technologie funktioniert. Von daher... klar, die sind Konsumenten, aber auch Gestalter.
Da sind wir jetzt auf der rein inhaltlich-fachlichen Ebene. Wir haben jetzt auch schon ein bisschen über Leadership gesprochen. Inwieweit wird der sukzessiv sich ausrollende, ausbreitende Einsatz von KI auch das Leadership-Bild komplett verändern und prägen? Wir sind jetzt schon ganz oft an der Stelle vorbeigekommen, dass im Moment viele Managerinnen in der Situation sich wiederfinden, dass sie sagen, ich kann es nicht beurteilen, ich kann es nicht sagen. Alles andere wäre nicht redlich. Also das wäre ja überhaupt nicht wahrhaftig. Diese Erfahrung, wird diese Grundveränderung, dieser Paradigmenwechsel, wird das was an dem Leadership-Modell ändern oder an dem Verständnis? Und wenn ja, in welche Richtung?
Absolut. Du sagst ja, die Leader sagen heute, das kann ich nicht beurteilen. ich sehe das nicht, dass es in der Realität passiert. Das ist der optimale Zustand.
Das wäre wünschenswert oder das wäre wahrhaftig.
Das wäre wünschenswert. Ja. Das passiert nicht, weil ja auch wieder andere Erwartungen an die Leader gesetzt werden. Ne? Alle erwarten, dass du eine Antwort hast als Chef. Mhm. Und dann also die Hose runterzulassen und zu sagen, ich habe keine Ahnung, das tun ja die wenigsten. Mhm. Ja? Und das macht dich ja auch angreifbar. Das ist ja auch gar nicht so einfach. Ne? Wenn du das sagst, dann ne, fangen die anderen an und sagen, ja, guck mal, ne, die hat den Job und hat ja gar keine Ahnung. Bald hast du den Job gar nicht mehr. Deswegen, also Konsequenzen sind ja auch da. Und wenn man ein paar Jährchen Berufserfahrung hat, hat man ja auch ein paar anderen in der Vergangenheit erlebt. Und das machen, die führen dazu, dass man vorsichtig wird in seinen Aussagen. Deswegen ist das Thema ja gar nicht so einfach. Das ist nicht nur, ja, habe den Mut zu sagen, dass du keine Ahnung hast.
Das ist schnell gesagt.
Das ist schnell gesagt. Aber wer hat die Konsequenzen? Ja, die Person, die das gesagt hat. Die sagt, ich habe keine Ahnung. Letztendlich bedeutet das ja, dass wir eine andere, nicht nur Leadership erfahren werden, sondern anderes Verständnis und Beziehung zu Leadership haben werden. Denn gerade wenn die Komplexität so steigt, kann keine einzige Person alle Antworten haben. Du brauchst die Stärke des Teams. Es ist ja unmöglich, das ist ja genau der Punkt. So, damit du offen bist, vom Team zuzuhören und die Sachen aufzunehmen, musst du ja schon mal im Mindset ein bisschen weiter sein. Ne? Du musst deine Stärken kennen, deine Schwächen kennen und deine Grenzen und sagen, okay, bis dahin folge ich und der Rest brauche ich euch. Und die, die im Raum sind, müssen ja auch das Verständnis haben, ja, das ist zwar der Boss, aber allwissend ist die auch nicht. Ja, und hier kann ich Teil meines Wissens einbringen. Ich kann mich auch einbringen. Das ist ja auch Empowerment an sich.
Ja? Das führt uns aber zu einer Fähigkeit, die relativ selten im Kontext von Leadership diskutiert wird, nämlich Kooperationsfähigkeit. Also ich muss ja dann logischerweise auch kooperationsfähig sein, weil das, was du beschreibst, das wird ja eher in Denken hinführen, dass wir sagen, wir haben sowas wie Leadership-Teams viel, viel mehr, als wir das heute haben. Also vielfach ist ja heute noch der Weg vorgezeichnet, dass der Einzelne, die Einzelne versucht, ihren Weg nach oben zu machen und da ist Kooperation ja manchmal sogar hinderlich. Also ich will das jetzt nicht moralisch bewerten, sondern einfach, wie sieht die Realität aus? So, das Bild, was du jetzt malst, das Szenario, würde ja insinuieren, dass wir dann als in so einem Leadership-Modell auf jeden Fall in der Lage sein müssen, zu kooperieren, weil wir logischerweise nicht alle Antworten in uns tragen können. Ja?
Absolut, absolut. Und ich bin bei dir, ne, mit deiner Aussage, dass der Weg nach oben, der ist ja auch einsam. Ne,
und ziemlich.
Kooperieren kann manchmal hinderlich sein auf diesem Weg. Deswegen, das ist ja so ein bisschen die Fähigkeit, die man dann bräuchte. Da oben ist nicht diejenige, die dich da oben bringt.
Ne? Ganz
so
genau, ganz genau.
Der Paradox.
Exakt.
Gut, es gibt trotzdem Wege und ich habe es auch anders erlebt. Also diese Kooperation in oberen Etagen oder Kooperationsfähigkeit, die gibt es durchaus. Es ist vielleicht eher die Ausnahme, aber die gibt es.
Mich wundert, dass es so wenig diskutiert wird, weißt du? Es wird, wenn wir über Leadership-Modelle der Zukunft reden, fällt dieses Schlagwort vergleichsweise selten. Und gerade jetzt hier in der Sequenz mit dir geht bei mir so ein bisschen die Glühbirne auf. Vielleicht ist es eine Kernanforderung an die Leadership-Rolle der Zukunft, die Kooperationsfähigkeit. Ich denke drüber nach. Ich habe noch keine innere Antwort, aber sicherlich.
Also ich weiß nicht, ob wir hier wieder gendern. Das ist ja eine stark ausgeprägte feminine Fähigkeit, die auch Männer haben können. Ne? Also feminin und maskulin heißt ja nicht, dass nur Frauen das haben und Männer nicht.
Nein, das ist ja eine feminine männliche und weibliche Qualität.
Genau. Weibliche Fähigkeit. Deswegen sage ich, das habe ich auch erlebt, ne, in beiden Geschlechtern, tatsächlich in oberen Etagen. Also die gibt es, aber das ist die Ausnahme, gebe ich absolut recht. Und bisher, wie alle anderen weiblichen Fähigkeiten, werden sie in Top-Management-Positionen als Schwäche wahrgenommen, nicht als Stärke. Und es ist vielleicht die These, warum das nicht als
Stärke,
Stärke gesehen wird oder als Fähigkeit, Zukunftsfähigkeit in der Leadership gesehen wird, weil das immer noch mit einer Schwäche konnotiert wird. Ne, das ist, ja, Kooperation ist gut auf Mitarbeiterebene, ne? Aber da oben musst du halt zielstrebig sein, da oben musst du dich durchsetzen können, da oben musst du entscheiden können, musst du Mut haben, musst du Vision haben. Es geht nach oben immer, der Blick, die Energie geht nach oben. Kooperationsfähigkeit, du bist auf deiner Ebene.
Seite.
Das geht zur Seite. Und,
weißt du, was ich gerade auch sehr spannend finde? Wir haben ja auch sehr viel über Netzwerken gesprochen am Anfang, über Community-Aufbau. Das ist ja was, was man sehr stark, auch wenn wir schon mal jetzt hier bei dieser leicht stereotypisierenden Diskussion sind, was man ja männlich attribuiert, dass man sagt, die Fähigkeit zum Netzwerken und dass man das differenziert gedanklich vom Kooperieren. Was ja auch spannend ist, was ist denn dann Netzwerken, wenn nicht kooperieren? Weißt du, dann könnte man ja, wieder unter...
Absolut, absolut. Vielleicht sollte man nun ein anderes Wording nehmen, weil Netzwerken, da sind wir alle gut, anders ausgeprägt mit anderen Zielen, aber das können wir schon. Und, pass auf, Netzwerken ist ja das A und O für Karriere.
Ja, eben. Also und da sagt man immer, das können Männer eher, besonders gut. Aber übersetzen die Netzwerken vielleicht mehr so im Sinne von what's in for me, statt in wirklich Kooperation? Das versuche ich gerade zu verstehen.
Du kannst aber in einem Netzwerk nicht erfolgreich sein, wenn du nur nimmst und nicht gibst.
Natürlich nicht.
Es ist, ich sag mal, what's in it for me? Eine absolut berechtigte Frage, stelle ich auch immer wieder fest. Das hilft dir einfach, deine Zeit zu priorisieren. Mhm. In welchem Netzwerk bringe ich mich ein? Weil ich bringe mich hier ein und das ist oder meine Erwartung an mich selbst. Ich möchte mich einbringen und deswegen muss ich ja auch gucken, kann ich was daraus ziehen? Weil das Ziel ist ja, dass es nachhaltig gemacht wird. Wenn ich mich da nur einbringe und kriege nichts daraus, ich verbrenne mich, irgendwann habe ich keine Lust mehr. Das ist ja auch nicht nachhaltig.
Nee, überhaupt und nicht, ja.
Deswegen sage ich, es ist vielleicht nur das Ziel beim Netzwerken ist vielleicht anders zwischen Frauen und Männern. Ne? Und dieses What's in it for me Frage, die muss man sich definitiv stellen. Aber es ist ein Geben und Nehmen. Und das ist auch bei den Männern so. Also ist ganz klar. Es müssen alle davon profitieren irgendwann, sonst macht es keinen Sinn.
Zum Schluss vielleicht, weil wir gerade dabei sind, noch eine letzte Frage. Es heißt die KI, ja? Aber wie weiblich ist die KI oder fehlt uns die weibliche Perspektive? Weil ganz ehrlich, ich sehe sie eher männlich dominiert. Du bist da eine große Ausnahme und ich glaube, so wahnsinnig viele Mitstreiterinnen gibt es da gar nicht, oder? Oder sehe ich das nur falsch?
Ja, also wir kranzen in guten Zeiten an den 20% oder noch nicht mal, eigentlich sagt man eher zwischen 14-20%, je nach Branche und Land. Ja, also auch hier, das ist nicht nur ein KI-Thema, es ist allgemein MINT. Ne? Das ist halt der Zusammenhang, weil damit du was mit KI machst oder traditionell gesehen, brauchtest du eine MINT-Ausbildung, eine MINT-Ausbildung, einen MINT-Beruf. Ausbildung ist aber besser. Und deswegen ist das auch so in den Köpfen drin. Gleichzeitig muss ich sagen, wir sehen ja, dass wenn nur Tech ExpertInnen KI entwickeln, die kann sie auch nicht gut werden. Ja? Es braucht auch Expertise aus anderen Bereichen wie ne, Soziologie, Psychologie, Linguistik, Anthropologie, Ethik. So. Und das sind ja Bereiche, wo mehrheitlich Frauen unterwegs sind. Das heißt, der Bedarf an dieser Kompetenz ist auch da, nur für viele ist der Zugang gar nicht sichtbar, weil sie nicht darüber nachdenken, dass sie auch einen Zugang zur Tech-Branche haben könnten mit ihrer Fachkompetenz. Aber alle Assistenzsysteme, wie sprechen sie mit uns? Über Sprache. Wer kennt sich mit Sprache aus? Linguistinnen. Definitiv nicht der Programmierer.
Ja, wahrscheinlich nicht.
Das sind diejenigen, die die Dialoge schreiben. So, wir haben jetzt mit den Land-Language-Modellen so, dass sie das auch lernen, sozusagen, wie Sprache funktioniert. Nichtsdestotrotz, in dieser Designphase und Entwicklungsphase sind viele Linguistinnen dabei. Und bei IBM hatten wir auch welche, auch Psychologie. Das braucht es, auch Ethiker, Designer. All diese Fachexpertisen, die über Tech hinausgehen, die sind absolut notwendig in der Entwicklung. Also Potenzial ist da und wenn mehr Frauen, die vielleicht auch aus diesen Bereichen kommen, in die Tech-Branche gehen, dann ist da auch ein bisschen mehr Frauen und das würde ja Mädchen ermuntern, auch Tech zu studieren, weil die sehen, okay, das ist ja gemischt und das ist divers und auch als Frau kann ich bei Google arbeiten oder wo auch immer und nicht nur als Mann. Junge.
Du bist ein wunderbares Role Model und ich habe eine allerletzte Frage an dich, liebe Kenza, weil ich frage mich die ganze Zeit, du bringst so viel Expertise, so ein Know-how, du bist quasi Pionierin der AI mit, also bist wirklich von Stunde 1 an mehr oder weniger mit dabei, also nicht Stunde 1, aber du weißt schon, ja. Dein Leben ist schon, ich will nicht sagen im Dienste der Algorithmen, aber du bist damit verwoben. Wie schaffst du es, gerade bei vielleicht auch C-Level-Positionen, die Tech nicht so zugewandt sind, trotzdem anschlussfähig zu sein? Also auf der einen Seite deine ganze Kompetenz einzubringen und trotzdem nicht so eine wahnsinnige Hürde zu erzeugen. Weil das kann ja auch diesen Effekt haben, dass sie sagen, ja gut, die weiß ja auch alles und die kann schlau daherreden. Weißt du, wie gelingt dir das, da auch wirklich zu sagen, keine Sorge, keine Panik, wir schaffen das.
Also erstmal gelingt es mir nicht immer.
Aber schon allein diese Aussage, Kenza, zeichne dich aus.
Okay. Das freut mich. Aber es ist so, also auch ich manchmal komme an Grenzen, wo ich sage, okay, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das noch abstrakter machen kann, damit man es versteht. Und ich sage, ja, ich habe ja einen Spiegel-Bestseller geschrieben, weil ich ja diese Technologie einfacher erklärt habe. Ne? Ja. Also irgendwie grundsätzlich gelingt es mir schon, aber auch da stoße ich manchmal an Grenzen. Hm. Ich glaube, das, was gut funktioniert, ist immer der Versuch, sich in den anderen hineinzuversetzen. Hm. Ja, und zu überlegen, auf welchem Stand ist diese Person. Am schwierigsten fand ich, als ich das in einem 8-jährigen Kind hineinversetzen sollte, als ich mein Kinderbuch geschrieben habe, das fand ich so schwierig. Mhm. Aber das ist im beruflichen Alltag auch so. Ja, muss man sich in den Finanzvorstand jetzt versuchen hineinzuversetzen und zu überlegen, ja, er hat seine Zahlen und er muss alles, was im Unternehmen passiert, muss er in den Zahlen nachvollziehen. Und wenn das nicht so ist, ist es halt schwer zu glauben für ihn. Ja, und es ist aber halt nicht immer möglich. Deswegen sage ich, ja, manchmal gelingt es mir auch nicht, weil es ist, wir haben ja über die, ne, es ist nicht monokausal alles, es ist nicht alles immer nachvollziehbar, wir experimentieren alle, vieles ist auch qualitative Effekte, nicht unbedingt quantitativ. Also es ist halt nicht immer möglich. Nichtsdestotrotz, dieser Versuch, in die Sprache des anderen zu sprechen und ein bisschen auf diese Ebene und deren Gedanken einzulassen, hilft es. Und das ist etwas, ja, ich würde sagen, was ich auch aus den Sprachen gelernt habe. Ne? Ich lerne ja auch so viele Sprachen, weil ich gerne die anderen verstehen möchte, auch wie sie denken. Ne? Also es geht nicht nur um den kommunikativen Effekt, weil das kann man heutzutage ja mit Apps regeln. Mhm. Aber Sprache beschreibt den State of Mind der Kulturen. Wie ticken Kulturen? Wie denken sie? Die Reihenfolge der Wörter in einem Satz sagt wahnsinnig viel über die Kultur aus. Und das ist das, was ich immer so spannend fand an Sprachenlernen. Und vielleicht diese Fähigkeit, die ich mir antrainiert habe, hilft es jetzt in dieser Übersetzungsarbeit, ne, und in diesen verschiedenen Abstraktionsebenen. Und ja, wie gesagt, ich lerne weiterhin, weil I haven't figured it out. Also manchmal stehe ich auch da und sage, okay, bitte glaub es mir einfach.
Glaub's einfach nur. Sag Kenza Aiziabu, die AI-Advisorin für mich, auch nach heute, noch mal mehr eine der Top-Stimmen zum Thema in Deutschland. Es war eine wunderbare Stunde mit dir. Vielen, vielen Dank. Kurzweilig, ich habe noch 1000 Fragen auf dem Zettel und ich würde einfach vorschlagen, Kenza, du kommst einfach noch mal vorbei, wenn du magst.
Gerne. Danke auch. Tschüss.
Tschüss. Und habt ihr schon eine Idee, was der Satz war oder der Gedanke, der bei mir besonders hängen geblieben ist? Naja, diejenigen, die mich ein bisschen kennen, werden sich es vielleicht schon denken. Denn es ist genau der Satz, als wir da rauskamen zu sagen, ja, statt wir müssen alle Mitarbeitenden mitnehmen, vielleicht ist es genau andersrum. Vielleicht müssen wir endlich das Management mitnehmen. Denn, und jetzt wieder vielleicht eine schräge Analogie, man stellt sich ja manchmal schon die Frage, auch in der Schule, warum sollten ausgerechnet Lehrer und Lehrerinnen den Kindern etwas über digitale Kompetenzen beibringen? Ist es nicht da ganz oft genau andersrum? Vielleicht ist die Analogie schräg, mir kam sie in den Kopf. Ein tolles Gespräch mit einer unfassbar warmherzigen, klugen, energiegeladenen, tollen Frau, die wie kaum eine zweite in Deutschland, glaube ich, Expertise und lang zurückliegende Expertise schon hat in das Thema KI und seine Auswirkungen auf Arbeitskultur. Von daher, Kenza Aisid Abu hier zu haben, ist natürlich ein tolles Privileg. Ich freue mich sehr, solche Menschen hier im Salon begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, euch geht's ähnlich. Bleibt schön dabei, erzählt anderen Menschen auch vom Podcast Good Work. Und ich habe ja schon mal darauf hingewiesen, also Unternehmen, die sagen, Good Work ist eine tolle Community und das ist sie, da müssten wir eigentlich mal ein bisschen näher ranrücken, dann meldet euch gerne unter info@goodwork-salon.de. Wir haben rund um Social Podcast Partnership ein tolles Modell, was vielleicht für euch passen könnte. Ansonsten bleibt mir nur einfach wieder, mich zu verabschieden und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heißt herzlich willkommen bei Good Work.